Viertel nach acht, am Mittwoch wirklich der erste des Monats, der 1. Juli. Herzlich willkommen zu Derma at Home, Ihrem Dermatologe-Lieferdienst. Wir sind wieder für Sie im Studio, Uli Mowitz.
Hallo zusammen.
Und mein Name ist Sascha Gerdes. Wir wollen uns heute bei Derma at Home mit der Urtikaria beschäftigen und werden dann gleich Herrn Metz dazu einladen zu erzählen. Aber Sie wissen ja, vorher bringen wir Ihnen immer noch ein paar aktuelle News und die wird heute Uli Mowitz präsentieren. Deswegen gebe ich jetzt direkt an dich weiter für die Derma-News, Uli.
Dann übernehme ich mal die Derma-News für heute. Und Sie wissen, Derma at Home ist Ihre Sendung. Sie haben in Ihrem Browserfenster so eine kleine Chatfunktion. Wenn Sie mitmachen wollen oder sollen viel besser, dann bitte dort einmal mit vollem Vor- und Zunamen anmelden. Und alles, was Sie an Fragen, Kommentaren haben, das stellen Sie uns bitte. Und Sascha ist heute der Kommentarbeantworter, der hat heute das iPad mit Ihren Fragen zum Management sozusagen, damit wir auch nachher am Ende alles das klären können, was vielleicht noch unklar geblieben ist. So. Die Derma-News. Die Derma-News beschäftigen sich heute mit einer Neuigkeit, nämlich der Psoriasis im Kindesalter. Das ist natürlich nicht neu. Aber im Rahmen dieser besonderen Indikation gibt es etwas Neues. Zuvor noch einmal der Hinweis, und das wird mittlerweile auch in entsprechenden Studien immer klarer, Kinder und Jugendliche leiden sehr stark unter Psoriasis, vielleicht sogar deutlich stärker als erwachsene Menschen. Das ist ja häufig in einer prägenden Zeit, Schule, Jugendliche, sexuelle Entwicklung etc., sodass hier auch diese Krankheit unbedingt sehr, sehr ernst genommen werden muss. Wir wissen ferner, dass schon bei Kindern mit Psoriasis eine ausgeprägte Komorbidität besteht, zum Beispiel Hypertonus, zum Beispiel Typ 2 Diabetes etc. Das hängt natürlich auch mit Übergewicht und anderen Faktoren zusammen, aber das Ganze zeigt, Psoriasis ist eben eine systemische Erkrankung und gerade bei Kindern und Jugendlichen ist heute ganz wichtig die frühe effektive Therapie. Und da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir mittlerweile einige der moderneren und damit auch der wirkstarken Medikamente mit guter Sicherheit und Verträglichkeit zugelassen haben. Und im Reigen dieser Zulassung hat sich jetzt gerade letzte Woche Risankizumab eingereiht, nämlich mit einer Zulassung ab 6 Jahren zur Behandlung der mittelschwer bis schweren Plaque Psoriasis. Das ist ja die übliche Formulierung. Sie sehen hier, auch da geht es, wie Sie gleich auch noch mal in einer Tabelle sehen werden, immer auch neben dem Alter um das Gewicht. Und im Fall von Risankizumab sind es die 40 Kilo, ab 40 Kilo, auch wenn der Patient 7 Jahre alt ist oder 6,5, gelten die 150 Milligramm, die Erwachsenendosis, in den üblichen Dosierungsintervallen, also 0, 4 und alle 12 Wochen. Aber unter 40 Kilogramm wird mit einer neuen Dosierung behandelt und die beträgt, warum auch immer, 55 Milligramm. Die ist neu erhältlich und kann so verschrieben werden. Das ist ein großer Vorteil und wir gucken uns jetzt einmal an, was wir überhaupt mit den modernen Therapien zur Verfügung haben in Bezug auf Alter. Und Sie sehen, fast bis auf eine Ausnahme alle ab 6 Jahren, nur Adalimumab und seine Biosimilars natürlich, die haben eine Zulassung für 4 Jahre und mehr. Und Sie sehen, dass alle eigentlich eine Gewichtsadaptation haben. Sie sehen hier, bei Adalimumab kann gegeben werden ab einem Körpergewicht von 30 Kilogramm und mehr, aber das Ustekinumab beispielsweise 60 Kilogramm und mehr. Und praktisch bei allen Medikamenten, die Sie auf dieser Liste sehen, ist eine Dosisanpassung nach Körpergewicht notwendig, wenn diese Körpergewichtsgrößen, die dort auf der rechten Seite aufgeführt sind, unterschritten werden. Das ist in den entsprechenden Fachinformationen sehr gut dargestellt, mit welcher Dosis dann gearbeitet werden muss, sodass man eigentlich dort die Therapie wirklich sehr, sehr leicht initiieren und auch erklären kann. Natürlich meistens im Zusammenhang mit Eltern oder entsprechenden Erziehungsberechtigten. Ich kann nur alle, die zuschauen und zuhören, ermuntern, nehmen Sie diese Option wahr, wenn Kinder mit einer schweren, mittelschwer bis schweren Psoriasis in der Sprechstunde sind. Denken Sie daran, der Leidensdruck ist enorm groß und wenn die Kinder merken, aha, ganz schnell können wir therapieren, ganz schnell wird die Haut wieder besser, vielleicht sogar ganz erscheinungsfrei, dann gewinnen die ihr ganz normales Leben zurück. Und das ist für die weitere Entwicklung wirklich von ausschlaggebender Bedeutung. Das waren kurz und knapp die Derma-News für den Juli. Und damit, lieber Sascha, gebe ich zurück an dich und der Einführung von Professor Metz.
Ja, wer hätte das gedacht? Vielleicht erst noch als Kommentar, jetzt 8 zugelassene Medikamente zur Behandlung der kindlichen Psoriasis. Also tolle Innovation, da können wir das wirklich nutzen im Alltag. So, jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Und Sie sehen ihn schon im Hintergrund. Professor Martin Metz von der Charité in Berlin ist heute dabei und wird uns ein Update zur Urtikaria geben. Und wer schon mal was zu Urtikaria gelesen hat, der kennt Herrn Metz auf jeden Fall. Und wir sind ganz froh, dass er auch wieder bei uns bei Derma at Home dabei ist und uns heute ein Update zu Urtikaria gibt. Und damit gebe ich auch gleich nach Berlin, lieber Martin.
Ja, lieber Sascha, lieber Uli, ganz vielen Dank, dass ich wieder bei euch sein darf und dass ich über die Urtikaria reden darf, weil das ist tatsächlich auch noch immer wichtig und übrigens auch für die Kinder. Also auch hier sind es nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder, die von den Symptomen der Urtikaria betroffen sind. Chronische, spontane Urtikaria, davon sprechen wir, wenn Quaddeln und Angioödeme eben spontan aus dem Nichts auftreten und das über einen Zeitraum von wenigstens 6 Wochen. In den meisten Fällen ist es allerdings über Jahre. Das heißt, etwa die Hälfte hat die Urtikaria, die chronisch-spontane Urtikaria für mittel 5 Jahre. Wenn die Patienten oder ja, die zeigen uns ja meistens die Fotos, wenn sie bei uns gegenüber sitzen, sieht man meistens gar nichts an der Haut. Das heißt, wir schauen die Fotos an und sehen die Quaddeln, sehen die Schwellungen. Was wir aber tatsächlich nicht sehen, ist das wesentliche Problem und das ist der Juckreiz. Tatsächlich ist das so, dass es ganz egal, welche Erkrankung, wenn sie mit Juckreiz einhergeht, dann ist Juckreiz das wesentliche Symptom, das die Lebensqualität am nachhaltigsten einschränkt. Das ist übrigens auch bei der Psoriasis der Fall und bei vielen anderen Erkrankungen, aber vor allem eben auch bei der Urtikaria. Und gerade dieser Juckreiz, aber durchaus auch dass dieses unvorhersehbare Auftreten der Quaddeln und vor allem der Schwellungen aus dem Nichts heraus. Die Patienten, Patientinnen wissen nicht, ob sie am Abend auf der Party mit geschwollenen Lippe, geschwollenen Auge oder mit Quaddeln über den ganzen Körper auftreten. Das führt alles zu einer großen Belastung. Die Patienten haben oftmals Schlafstörungen, die haben dann auch entsprechende Müdigkeit am nächsten Morgen. Sie sind insgesamt im Sozialleben eingeschränkt und das hat auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. Das führt zu höheren Kosten, das führt zu Abwesenheit bei der Arbeit und so weiter und so fort. Ja, und aus diesem Grund hat die Leitlinie schon lange, also das ist keine neue Erkenntnis in den Leitlinien, steht schon ganz lange da drin, als Ziel jeder Therapie eine komplette Beschwerdekontrolle vorgegeben. Und alle die von Ihnen, die das Glück hatten, Markus Maurer einmal über die Urtikaria haben reden hören, die kennen auch seinen Satz, treat the disease until it is gone and no more signs and symptoms. Das muss unser Ziel sein bei der Urtikaria. Und dafür brauchen wir Leitlinien, dafür brauchen wir einen Therapiealgorithmus, der auf Evidenz und eben leitlinienkonform besteht. Dafür kam im Dezember 2024 praktisch die ganze Welt zusammen und alle Urtikariologen dieser Welt und haben die neuen Leitlinien besprochen. Das ist wirklich ein großes, großes Unterfangen gewesen. Über 200 internationale Delegierte aus über 100 nationalen und internationalen Gesellschaften aus fast 60 Ländern. Das ist gar nicht so einfach, so einen Konsensus in der Leitlinie dann auch hinzubekommen. Ich werde im Folgenden die Neuigkeiten, deswegen ist es Update Urtikaria, auch wenn wir da im Dezember 2024 zusammenkamen, erschienen ist sie erst vor 2 Monaten, ist noch in Press in Allergy, also ist es wirklich ganz neu. Und daraus werde ich jetzt die Dinge berichten. Erstmal ganz kurz zur Diagnostik. Ich werde hauptsächlich dann auf die Therapie mit eingehen. Bei der Diagnostik, ganz ehrlich gesagt, gibt es gar nichts Neues, sondern das ist genau so, wie es in der alten Leitlinie drin stand, wir sollen bei allen Patienten eine Anamnese durchführen. Gut, das machen wir grundsätzlich. Auch die körperliche Untersuchung gehört im Allgemeinen dazu. Hier allerdings der Hinweis, dass wir auch insbesondere auf Fotos Wert legen sollten, weil, wie gesagt, die Patienten ja meist, wenn sie vor uns sitzen, ganz normal aussehen. Ein Routinelabor sollte gemacht werden. Das besteht aus einem Differentialblutbild und CRP. Der Hauptgrund dafür ist, um wesentliche Grunderkrankungen vielleicht mit zu identifizieren und im zumindest in spezialisierteren Zentren auch ein Gesamt-IgE und IgG-Anti-TPO. Und da geht es vor allem darum, eine Ursache für die Urtikaria zu finden. Und dann sollte bei allen auch der Urtikaria-Kontrolltest durchgeführt werden. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Dort sollen wir den Krankheitsverlauf monitorieren. Und damit sieht man schon einen großen Teil der 7 Cs, die 7 Cs, die hier formuliert sind in der Diagnostik, also Differentialdiagnosen, Ursachen, Identifikation. Das haben wir schon viel durch das, was ich gerade eben gesagt habe, auch das Monitorieren. Und dann gibt es eben noch ein paar andere Dinge, die sich aus der Anamnese mit ergeben. Ein Wort zu den Ursachen, zu dem Cause. Ich habe gesagt, dass wir dort Gesamt-IgE und IgE-Anti-TPO bestimmen dafür. Der Grund ist, dass man danach so ein bisschen, nicht hundertprozentig, aber so ein bisschen unterscheiden kann in die zwei Hauptursachen. Und das ist zum einen die Typ-1-Autoimmunität oder die Autoallergie oder die Typ-2b-Autoimmunität oder auch die klassische Autoimmunität. Diese Nomenklatur stammt von Coombs und Gell, die wir alle gelernt haben, die Allergie-Klassifizierung und Typ 1, da spielt eben IgE eine Rolle, in diesem Fall Auto-IgE. Und bei der Typ 2, da ist das ja eigentlich die zytotoxische Reaktion. Und da das hier nicht zytotoxisch ist, sondern die Zelle aktivierend, wurde es Typ 2b bezeichnet. Wir haben also entweder Auto-IgE, das zur Aktivierung der Mastzelle führt, Freisetzung von Histamin und damit dann zu den Auslösern der Beschwerden. Oder wir haben Auto-IgG-Antikörper, die zum Beispiel den FCY1 crosslinken und damit auch wieder zur Mastzellaktivierung führen. Das ist aber nicht alles. Die Mastzelle ist ganz klar im Zentrum des Ganzen, aber es spielen auch durchaus andere Zellen eine Rolle, insbesondere natürlich die B-Zelle, weil am Ende ist sie verantwortlich dafür, dass sie Autoantikörper produzierende Plasmazellen appriziert. Und die Autoantikörper sind nun mal verantwortlich für die Aktivierung der Mastzellen. Und es gibt verschiedene Faktoren, die auch auf die B-Zellen bei der Urtikaria mit einwirken. Dann haben wir nicht nur Histamin, das aus Mastzellen freigesetzt wird, sondern wir haben auch zum Beispiel Zytokine, Chemokine, die wiederum zum Einwandern von inflammatorischen Zellen wie Eosinophilen und Basophilen führen. Und die können zu einem so insgesamt entzündlichen Milieu in der Haut mitführen. Außerdem können sie Substanzen freisetzen, genauso wie sensorische Nerven, die diesen wunderschönen Rezeptor Mass-Related G-Protein-Coupled Receptor X2 oder ein kurz X2-Rezeptor aktivieren können. Das ist zum Beispiel Substanz P, aber auch einige andere Faktoren. Also, es ist schon ein bisschen komplexer als nur die pure Mastzellaktivierung, aber am Ende ist die Mastzelle im Zentrum. Ein Wort zum letzten C aus diesen 7 Cs und ich hatte schon angekündigt, dass das auch die Leitlinie sagt, dass das grundsätzlich immer gemacht werden soll, wenn wir unsere Patienten mit einer chronischen Urtikaria sehen. Und das ist der UCT, Urtikaria-Kontrolltest. Der ist wirklich einfach. Es sind 4 einfache Fragen und 5 Antwortmöglichkeiten für jede dieser Fragen. Wenn es mal ganz schlecht ist, dann gibt es 0 Punkte. Wenn es ganz gut ist, ist es 4 Punkte, sodass wir eben ein Maximum von 16 Punkten haben und ein Minimum von 0 Punkten. 16 Punkte ist super gut kontrollierte Erkrankung. 0 Punkte ist katastrophal. Und das Wichtige ist, wir haben einen Cut-Off-Wert. Das sind 12 Punkte. Und wenn 12 Punkte erreicht sind, sprechen wir von einer kontrollierten Erkrankung. Und das ist etwas, was uns hilft in der Dokumentation, auch gegenüber den Krankenkassen, aber eben auch für uns, um zu wissen, wir müssen weitergehen in der Therapie, im Therapiealgorithmus, oder wir können da bleiben. Wir müssen das nicht selber machen. Obwohl, also der UCT alleine, das ist schnell gemacht. Das ist in 2 Minuten ist das erledigt. Das ist retrospektiv und ist wirklich einfach gemacht. Aber gerade wenn man auch noch andere Scores, wie zum Beispiel den Urtikaria-Aktivitätsscore, Lebensqualitätsscores und so weiter, wissen will, was absolut sinnvoll ist, dann empfiehlt sich unbedingt den Patienten, die Cruise Control App ans Herz zu legen. Das ist komplett kostenlos, da ist auch kein Pharmainteressen daran. Das ist einfach nur hilfreich für uns, hilfreich aber auch für die Patientinnen und Patienten. Die machen das sehr, sehr gerne, können dort ihre Scores mit ausfüllen, die können die auch uns schicken oder über einen QR-Code direkt bei uns auf den Computer, wenn sie bei uns sitzen, transferieren. Das ist also wirklich hilfreich. Bei uns kriegen das alle Patienten mit einer chronischen Urtikaria. Übrigens nicht nur die CSU, nicht nur die spontanen, sondern auch die induzierbaren Urtikaria-Patienten. Diese App, Cruise-App, ist tatsächlich auch nahezu weltweit verfügbar. Also das ist nicht nur was in Deutschland erhältlich ist. Die Leitlinien sagen auch ganz klar, dass wir bei unseren Patientinnen und Patienten bei jeder Visite überprüfen sollen, wie die Krankheitsschwere ist. Das ist das Assess und dann entsprechend agieren. Act and adjust. Also dieses Assess und Act and adjust. Und das Hauptinstrument, um das zu machen, ist eben genau dieser UCT, den ich schon erwähnt hatte. Und daran sollten wir dann unsere Therapieentscheidung festmachen. Also kontrollierte Erkrankung, UCT von wenigstens 12, dann können wir auf der Therapie bleiben. Ist es nicht kontrolliert, dann sollten wir den nächsten Schritt im Therapiealgorithmus ergreifen. Erst wenn eine komplett kontrollierte Erkrankung vorliegt, also ein UCT von 16, dann können wir auch darüber nachdenken, wieder im Therapiealgorithmus eine Stufe runterzugehen. Und das ist er. Und der Therapiealgorithmus, der neue, und der ist noch immer sehr, sehr einfach. Wenn man sich den Leitlinienalgorithmus der Psoriasis-Therapie oder inzwischen auch der atopischen Dermatitis anschaut, dann sind da sehr viel mehr Namen und mehrere Dinge zu beachten sind. Hier ist das noch immer sehr, sehr übersichtlich. Wie bisher haben wir in der ersten Stufe Antihistaminika, wenn notwendig, auf das bis zu Vierfache. Das ist und bleibt eine nicht zugelassene Dosierung. Wir müssen unsere Patienten darüber informieren, dass es eine nicht zugelassene Dosierung ist. Aber wir wissen auch, dass es eine sichere und effektive Medikation darstellt. Auch die dritte Stufe des Cyclosporin ist noch geblieben, auch wenn es eine Off-Label-Therapie ist. Ich denke aber und ich hoffe auch, dass wir das nur noch sehr selten anwenden müssen, weil wir inzwischen 3 Medikamente, effektive und sichere Medikamente in der zweiten Stufe haben. Das Omalizumab, das Dupilumab und das Remibrutinib. Und auf die will ich jetzt dann auch gleich näher mit eingehen, weil das die entscheidenden Therapien sind. Mit Antihistaminika, glaube ich, können wir alle gut umgehen. Was gibt's Neues? Erstmal mit dem Omalizumab angefangen. Sie werden sagen, Neues? Nicht wirklich. Das ist über 10 Jahre für die CSU zugelassen. Aber es gibt tatsächlich was Neues und das haben viele von Ihnen sicherlich auch schon mitbekommen. Es gibt inzwischen ein Biosimilar. Ende des Jahres, vielleicht Anfang oder Mitte nächsten Jahres, wird es auch ein zweites Biosimilar geben. Im Augenblick haben wir eines, das CTP39 oder Omniclo genannt. Und das sieht man hier aus einer Phase-3-Studie, die sehr, sehr langweilig aussieht, weil bei Biosimilars diese Phase-3-Studien eben nicht gegen Placebo sind, sondern sie sind gegen den Originator, in diesem Fall eben das Xolair. Und was sie eben zeigen sollen, ist, dass sie gleichartig sind. Und was diese Studien genau das zeigen konnten, sie sind absolut gleichwertig, diese beiden Omalizumabs. Das heißt, in der Effektivität, in der Unterdrückung der Urtikaria-Aktivität zeigen sie beide die gleiche sehr gute Effektivität von über 20 Punkten. Das geht so stetig runter bis etwa Woche 16 haben wir die Verbesserung. Also es gibt durchaus auch dort was Neues. Aber was neuerer ist, so würde ich mal sagen, ist das Dupilumab. Natürlich auch kein neues Medikament als solches für uns, aber in der Urtikaria sicherlich ungewohnt, sagen wir es so. Ich glaube, viele hätten nicht gedacht, dass man mit einer IL-4-Rezeptorblockade auch bei der CSU effektiv sein kann. Aber das haben die Phasen-3-Studien gesagt. Die zwei Phase-3-Studien in den Omalizumab-naiven Patienten, das ist die QPIT-A und QPIT-C-Studie, zeigt, dass wir kriegen nach 24 Wochen, das war der primäre Endpunkt, auch eine etwa 20-Punkte Verbesserung im URS-7. Das ist vergleichbar mit dem, was auch mit Omalizumab erreichbar ist. Was man allerdings der Kurve ansieht, ist, dass das länger braucht, bis das erreicht wird. Das heißt, das geht stetig runter und nach Woche 12, wo der primäre Endpunkt von den anderen Medikamenten ist, da ist der Unterschied zum Placebo noch ein bisschen geringer. Was ganz interessant ist, wenn wir eine der Phase-3-Studien anschauen, die QPIT-A-Studie, dort haben wir eine Nachbeobachtungszeit von 12 Wochen, die wir sehen können, die so publiziert wurde. Und dort sieht man, dass nach Beendigung der Therapie die Beschwerden bei den Patienten, die Dupilumab erhalten bleiben, scheinbar unten bleiben. Es sind noch wenige Patienten, das muss sicherlich noch überprüft werden, aber vielleicht hat diese Zytokinblockade, diese Typ-2-Inflammationsblockade eine Auswirkung, so ein Reset in der Haut. Und wir können vielleicht auch über sowas sprechen wie Disease Modification in der Urtikaria. Ein ganz kurzes Wort zur Sicherheit. Gibt nämlich wirklich nichts zu berichten. In den Studien hat sich überhaupt nichts Besonderes gegenüber Placebo gezeigt. Das Einzige, was vielleicht erwähnenswert ist, dass keine Konjunktivitis auftritt. Das ist wirklich was, was bei der atopischen Dermatitis relevant ist. Und jetzt noch zu dem dritten neuen Spieler. Und der ist nun wirklich neuer, auch weil er erst als letztes zugelassen wurde, aber auch weil der Mechanismus ein neuer ist. Und das ist Remibrutinib. Und Remibrutinib ist ein hochselektiver BTK-Inhibitor. Das ist die Bruton-Tyrosin-Kinase. Das ist nicht der erste BTK-Inhibitor, aber es ist der erste, der so selektiv ist. Das heißt, andere BTK-Inhibitoren, die werden in der Hämatologie, Onkologie eingesetzt, die haben aber eine viel geringere Spezifität und blockieren auch zahlreiche andere Tyrosinkinasen und haben deswegen auch größere Sicherheitsaspekte. Das haben wir bei dem Remibrutinib nicht. Das Prinzip der BTK-Blockade ist super vor dem Hintergrund der Urtikaria, weil das ist ein Signaltransduktionsmolekül, das unterhalb des IgE-Rezeptors ist. Und damit kann das sowohl bei den autoallergischen Patienten helfen, wo Auto-IgE zur Kreuzvernetzung des IgE-Rezeptors führt, als auch bei den Typ-2b-Autoimmunpatienten, zumindest bei den meisten, weil dort haben wir Auto-IgG-Antikörper gegen den IgE-Rezeptor oder gegen IgE und damit eben wieder über den FC-Epsilon-Rezeptor und damit auch BTK. Der Vollständigkeit halber, BTK ist auch unter anderem in Plasmazellen und hier wird es verantwortlich gemacht für die Produktion von Autoantikörpern. Deswegen wird das Medikament gerade auch noch in Autoimmunerkrankungen wie der Multiplen Sklerose getestet. Aber das kann eben auch bei der Urtikaria zu, wieder das magische Wort, Disease Modification möglicherweise führen, wenn weniger Autoantikörper produziert werden. Aber letztendlich geht es uns als erstes um die Effektivität. Was kann Remibrutinib? Und da haben die Phase-3-Studien gezeigt, dass im Absolutwert wieder eine sehr gute Effektivität erreicht werden kann, die im Maximalwert vergleichbar ist mit dem, was wir auch für das Omalizumab kennen. Was wir aber sehen, ist ein sehr schnelles Ansprechen. Und das kann man auch sehen, wenn wir Patienten angucken, die ein Komplettansprechen haben. Ich habe am Anfang gesagt, dass das Ziel jeder Therapie die komplette Gesundheitskontrolle ist, Krankheitskontrolle ist. Also keine Quaddel mehr, kein Juckreiz, ein URS 7 von 0. Und das kann mit dem Remibrutinib über die Zeit bei insgesamt etwa 40% der Patienten erreicht werden. Aber wir sehen eben auch schon sehr früh, schon nach 2 Wochen, bei ungefähr 16-17% der Patienten dieses komplett ansprechen. Wichtig ist, dass unsere bisherigen Problempatienten der Urtikaria waren ja die, die auf Omalizumab nicht ausreichend angesprochen haben. Und deswegen hat man hier nochmal ganz explizit auf die Patienten geguckt, die zuvor refraktär auf Anti-IgE waren und die verglichen mit den naiven also noch nicht mit Omalizumab vorbehalten Patienten. Und zu Woche 2 und auch zu Woche 12 sieht man ganz klar, dass die Effektivität bei diesen OMA-refraktären Patienten mindestens so gut ist wie bei den Omalizumab-Naiven. Das heißt, es funktioniert bei beiden, auch bei den Typ 1 und den Typ 2b-Patienten, die die OMA-schwierigen Patienten sind. Auch hier ein Wort zur Sicherheit. Insgesamt gab es keine Unterschiede in der Häufigkeit von unerwünschten Nebenwirkungen zwischen Placebo und dem Remibrutinib. Auch nicht schwere unerwünschte Ereignisse, Infektionen, Leberwerte, all das war absolut vergleichbar. Aber es gibt einen Unterschied und den sollte man erwähnen. Wir sehen Petechien bei ungefähr 3,8% der Patienten, die mit Remibrutinib behandelt werden. Das ist auf die Patienten bezogen, jeweils mild bis maximal moderat. Es hat nicht dazu geführt, dass die Therapie abgebrochen werden musste. Das führt auch nicht zu Veränderungen in den Gerinnungsparametern. Und im Verlauf werden die üblicherweise schwächer oder verschwinden wieder. Aber sie sind sichtbar, sie sind da. Das heißt, das werden wir sehen, wenn wir mehr Patienten dann auch mit Remibrutinib behandeln. Also nochmal, der Algorithmus hat jetzt drei Medikamente in der zweiten Stufe: das Omalizumab, das Dupilumab und das Remibrutinib. Und in den Leitlinien wurden schon zwei Sätze formuliert, die ganz wichtig sind. Abhängig von Komorbiditäten und anderen Faktoren kann eine der Therapien bevorzugt werden. Das heißt, auch wenn das Omalizumab in dem Algorithmus die höchste Evidenz hat, und das sieht man auch durch seine dunkelgrüne Unterlagerung, das hat nur was mit der Quantität der Daten zu tun und nicht mit der Qualität der Daten. Und wir können, wenn wir ärztliche Gründe sozusagen sehen, können wir auch mit Dupilumab oder mit Remibrutinib starten. Das können zum Beispiel eben Komorbiditäten sein, das kann aber auch eine Patientenpräferenz sein für Tabletten. Gehe ich nachher gleich nochmal mit drauf ein. Der zweite Satz ist: Zweitlinientherapien können nacheinander in Betracht gezogen werden. Das heißt, wir können mit Remibrutinib starten und dann auf Dupilumab gehen, mit Omalizumab starten, dann auf Remibrutinib gehen. Leider haben wir in Europa nicht die Möglichkeit, Dupilumab zu geben, wenn vorher schon einmal Omalizumab gegeben wurde. Das ist explizit im Label ausgeschlossen. Da sind wir sehr, sehr traurig drum. In anderen Ländern ist das nicht so. Ich gehe jetzt auf diese Unterschiede nochmal ein, weil das fragen wir uns, wenn wir jetzt die Patientinnen bei uns in der Sprechstunde sehen, eben jedes Mal, für welchen Patienten nehme ich welches Medikament? Die sind alle drei gut. Und was ich Ihnen jetzt sage, ist keine Evidenz, sonst irgendwie Konsens, sondern das ist eine persönliche Meinung. Also ich habe einfach nur mal aufgelistet, was so Argumente sind. Das erste ist wirklich Präferenz der Patienten und Patientinnen. Wir können und sollten Shared Decision Making machen, darüber aufklären. Manche mögen eine Tablette lieber, manche mögen Spritzen lieber, manche mögen lieber die Medikamente, die schon über 10 Jahre unterwegs sind. Andere sind auch für Neueres zu haben. Wenn wir den Packungsbeilagentext lesen, ja, dann gibt es da auch ein paar Unterschiede. Für das Omalizumab haben wir eine Zusatztherapie, also Add-on zu Antihistaminika, ab 12 Jahren. Bei Dupilumab haben wir den Satz mittelschwere bis schwere Urtikaria, was schon mal interessant ist, weil das ist überhaupt nicht definiert. Sind Patienten mit Angioödem automatisch mittelschwer bis schwer? Ich würde sagen ja, aber definiert ist das nicht. Also sollte auch deswegen kein Problem sein. Wir haben die Zulassung seit kurzem ab 2 Jahren, auch bei der chronischen spontanen Urtikaria und eben diese Einschränkung, keine Anti-IgE-Antikörpertherapie vorher. Beim Remibrutinib haben wir nur Erwachsene, aber ansonsten sagt der Text gar nichts weiter. Da haben wir keinerlei weitere Einschränkungen. Also, was gibt es Positives, Negatives? Die Injektion oder Tablette habe ich als positiv und negativ gesehen. Das ist eben abhängig davon, was der Patientenvorliebe ist. Positive Aspekte für das Omalizumab: wenn wir Hinweise auf eine Autoallergie haben, leider gibt es die bisher noch nicht einfach im Labor. Das sind aufwendigere Untersuchungen. In der Zukunft hoffe ich aber, dass wir das dann auch zur Verfügung haben werden. Aber wenn wir diese Sachen hätten, dann wäre das die ideale Therapie. Wir wissen, dass wir es in der Schwangerschaft einsetzen können, durch die langjährige Erfahrung, auch bei Schwangeren. Es gibt keine Vorgabe der Schwere. Beim Dupilumab sind sicher die Komorbiditäten mit den vielen anderen Zulassungen keine verpflichtende Antihistaminika-Therapie für die, die immer ganz stark sich an die Regeln halten. Es ist weitestgehend unabhängig von den IgE-Werten. Beim Remibrutinib, insbesondere bei den Omalizumab-refraktären Patienten, sehr, sehr gut. Auch insbesondere, wenn wir Hinweise auf eine Typ-2b-Autoimmunität haben, also zum Beispiel sehr niedriges IgE oder Vorliegen von IgG-Anti-TPO. Und es ist eben auch unabhängig von IgE-Werten. Es gibt auch jeweils Negatives beim Omalizumab. Wir haben schlechteres Ansprechen für die mit sehr niedrigen Gesamt-IgE und Vorliegen von IgG-Anti-TPO. Beim Dupi, wir können nicht die IgE-vorbehandelten Patienten behandeln. Und es dauert auch länger, bis die Effektivität einsetzt. Bei Remibrutinib ganz klar nicht bei Kinderwunsch, nicht in der Stillzeit, nicht in der Schwangerschaft. Dort ist es kontraindiziert. Ja, meine Zusammenfassung. Wir haben doch immer viel zu wenige Patienten, die eine weiterführende Therapie nach Antihistaminika erhalten sollten, die sie bekommen. Und ich hoffe, das ändert sich jetzt mit den neuen Möglichkeiten, auch mit den Biosimilars, die wir haben. Es gibt neue, wirksame, sichere Optionen und die werden auch jetzt schon von den Leitlinien empfohlen. In der Zukunft haben wir auch Möglichkeiten für personalisierte Medizin, heute schon Möglichkeiten für Shared Decision Making. Und so können wir Markus' großes Ziel hoffentlich auch bei allen unseren Patientinnen und Patienten erreichen. No more signs and symptoms und treat the disease until it is gone. Ja, und damit und mit unserer Truppe aus Berlin bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Martin. Wir bedanken uns auch schon mal aus dem Studio. Und jetzt ist Ihre Gelegenheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herrn Metz zu löchern, was Sie jetzt immer schon wissen wollten zur Urtikaria oder zur Behandlung. Ich bin sicher, da kommen einige Fragen. Uli Mrowitz hat es ja eben nochmal erzählt. Klicken Sie unten auf die Sprechblase und geben Sie Ihre Fragen ein. Die erste ist schon da, die ersten beiden jetzt. Ich fange mal an mit Melanie Kunz. Die fragt nochmal zur Therapiesequenz. Du hattest ja gesagt, Dupilumab geht nicht, wenn man Omalizumab schon mal vorher hatte. Wie ist das bei Remibrutinib? Hier ist eine Frage, darf man Remibrutinib einsetzen, wenn Dupilumab schon vorher gegeben wurde? Bei Remibrutinib gibt es meines Wissens keine Einschränkung zu den Vortherapien. Bin ich da richtig?
Da bist du komplett richtig. Da gibt es keinerlei Einschränkung. Das können wir zu jedem Zeitpunkt sozusagen einsetzen. Ja.
Okay, also sowohl bei Naiven als auch Omalizumab oder Dupilumab oder beide Präparate schon gehabt, dann kann man trotzdem Remibrutinib einsetzen. Aber nur bei Erwachsenen eben, nicht?
Ja. Nur bei Erwachsenen und, also wie gesagt, die Kontraindikation ist in der Stillzeit, in der Schwangerschaft und Stillzeit. Ich würde es auch erweitern auf Frauen, die Kinderwunsch haben.
Und dann nehme ich gleich die zweite Frage aus dem Chat. Regine Gläser fragt, welche obligatorischen Laboruntersuchungen sollten wir durchführen vor der Einleitung der zweiten Stufe?
Es gibt keine obligatorischen Laboruntersuchungen. Also wenn man fragt, was muss man machen, ist die Antwort gar nichts. Ich halte es durchaus für sinnvoll, wenigstens das Gesamt-IgE und idealerweise auch das IgG-Anti-TPO mitzumachen, weil uns das doch Hinweise gibt, welche Therapien effektiver sind. Wenn wir, wie gesagt, sehr niedriges Gesamt-IgE haben, hat das Omalizumab eine geringere Wahrscheinlichkeit, es ist nicht ausgeschlossen, aber geringere Wahrscheinlichkeit, dass es wirksam ist. Und da kommen wir eben eher mit dem Remibrutinib, aber auch mit dem Dupilumab dann zum Einsatz.
Mhm, vielen Dank. Ich ziehe mal eine Frage vor zur Therapiesteuerung, weil die finde ich auch super spannend. Du hattest ja gezeigt, dass wir den Urtikaria-Kontrolltest super nutzen können. Wenn der 16 Punkte hat, ist alles bestens kontrolliert und dann sagt die Leitlinie, wir können reduzieren. Jetzt ist die Frage, wie lange muss ich denn vielleicht diese 16 erreicht haben, bis ich anfange zu reduzieren? Mache ich das sofort, wenn ich das erreicht habe? Oder muss ich vielleicht ein bisschen länger die Behandlung fortführen und fange dann an zu reduzieren oder eine Pause zu machen? Was wäre da dein Vorgehen?
Also ich würde auf jeden Fall nicht sofort reduzieren. Hier gibt es keine klare Aussage, in der Leitlinie dazu. Aber auf das Omalizumab bezogen war das auch, und daran halten wir uns auch 6 Monate. Das heißt, meine Empfehlung ist erstmal richtig Ruhe reinzubekommen, 6 Monate keine Beschwerden mehr und frühestens dann anfangen, beim Omalizumab vielleicht das Intervall zu verlängern. Spätestens nach 12 Monaten würde ich das machen. Mhm. Jetzt haben wir allerdings mit dem Remibrutinib eine bisschen andere Situation, weil die Tabletten haben eine Halbwertszeit von wenigen Stunden. Bedeutet, also die Patienten müssen das auch morgens und abends nehmen. Und die merken meistens schon, wenn sie am Abend die Tablette vergessen haben, dass sie morgens wieder mit Quaddeln aufwachen. Bedeutet, hier kann man durchaus auch schon früher, wenn die Patienten es wünschen, und werden die wahrscheinlich auch selber machen, mal die Tablette weglassen. Wenn Quaddeln wieder da sind, weiß man, dass das so ist. Mhm. Dass die Urtikaria noch da ist und man weiter behandeln muss. Aber gerade bei den Antikörpern würde ich doch erstmal 6 Monate Ruhe haben wollen.
Sehr gut. Ich sortiere mal gerade die Fragen weiter. Uli, du hast auch ein paar Fragen.
Ja, gerade zu dem letzten Stichwort, wie lang muss ich therapieren, ist für mich die Frage, chronisch spontane Urtikaria, vermutlich ja eine Autoimmunerkrankung. Du hast ja gerade bei Remibrutinib auch das Wort Disease Modification in den Mund genommen. Wir wissen bei zum Beispiel natürlich Psoriasis und atopischer Dermatitis und noch mehr bei der Hidradenitis, dass so eine richtige Langzeittherapie eben bedeutet 5 Jahre plus, vielleicht sogar im Minimum, und dass wir Krankheitskontrolle eben nur unter besonderen Bedingungen langfristig bekommen können. Wie ist denn die Rückfallquote bei der chronisch-spontanen Urtikaria? Wenn ich jetzt diese 6 Monate, die von dir genannt waren, zum Beispiel mit Omalizumab, ein UCT von 16 habe und dann eine Therapiepause anstrebe, wie viel Prozent der vorher Betroffenen mit CSU wird rückfällig und in welchem Zeitraum?
Ja, es sind jetzt 2 Punkte, die du im Prinzip ansprichst. Also das eine ist wirklich diese Richtung Disease Modification. Und dort wissen wir ehrlich gesagt noch gar nichts, wie viele gehen in eine wirkliche Remission. Und wenn diese in Remission gehen, wie viele von denen haben auch so Rückfallquoten? Das wissen wir einfach noch nicht. Und das hoffen wir jetzt in den zukünftigen Studien mit herausfinden zu können. Der andere Aspekt ist, wie viele Patienten sind in Spontanremission gegangen während der Therapie. Das heißt, diese Patienten sind nur unter Therapie beschwerdefrei und wir können einfach aufhören, weil sie in der Zwischenzeit in die spontane Remission gegangen sind. Und das sind die erwähnten etwa 50% nach 5 Jahren. Aber das ist halt die komplette Bandbreite. Also wir haben viele, die haben eine Urtikaria für 1 oder 2 Jahre und andere für 7 oder 8 Jahre. Das heißt, wir können es nicht wirklich vorhersagen, welche der Patienten und Patientinnen wirklich dauerhaft dann wieder ohne Medikamente sein können. Und welche die dann wieder brauchen. Das, was wir wissen, ist, dass alle diese Medikamente wieder ansprechen, wenn, also zumindest bei den allermeisten Patienten, wenn man sie dann wieder einsetzen muss.
Bevor ich da nochmal reingrätsche, kurz an die Technik eine Frage. Ja, jetzt bist du wieder live, wunderbar. Live und in Farbe. Wie ist denn die Quote derjenigen, die wir mit den 3 Therapieoptionen, Omalizumab, Dupilumab und Remibrutinib, praktisch nicht helfen können, wo also dann der Weg zu Cyclosporin oder irgendetwas anderem gegangen werden muss. Kannst du da ungefähr eine Zahl nennen?
Ja, das ist eine total wichtige Frage, die wir auch noch nicht beantworten können, weil diese Phase-3-Studien mit Dupilumab und Remibrutinib sind noch sehr frisch und es gibt noch keine Real-World-Daten, die so eine konsekutive Therapie mitgemacht haben. Wir wissen nicht, ob die sich wirklich ergänzen. Ich kann es nur abschätzen. Also ich glaube, wir werden weiterhin, also wir erreichen ja so ungefähr 40% für jede dieser Therapien komplett Kontrolle von den Antihistaminika-refraktären Patienten. Es wird so ein Überlapp geben, sodass wir auch diese Oma nicht Ansprecher dann mit Remibrutinib zum Beispiel in den Griff bekommen, sodass wir am Ende vielleicht bei 60-70% liegen, die wir unter Kontrolle kriegen. Also meine Vermutung ist, dass uns noch immer so 30%, dass wir die noch nicht effektiv therapieren können.
Wir hatten, und das ist so ein bisschen Hintergrund meiner Frage, zuletzt einen wunderschönen Vortrag von Frau von Bubnow aus Lübeck über die hereditäre Alpha-Tryptasemie. Und da hat sie nochmal darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, diesem Krankheitsbild so einen Stellenwert zuzuordnen, aber dass es durchaus sein kann, dass mitunter bei den Patienten, die wir sowohl in der atopischen Dermatitis, aber vielleicht ja auch bei der chronisch spontanen Urtikaria nicht therapieren können, also als sogenannte Therapieversager einstufen, dass dort zum Beispiel eine HAT als Begleiterkrankung manifest ist und vielleicht sogar entsprechend diagnostiziert werden sollte. Wie siehst du das? Ist das mittlerweile ein Therapieprinzip oder ein Diagnoseprinzip, was allgemein schon angewendet wird, oder ist es noch exotisch?
Nein, das ist, würde ich ganz klar sagen, noch exotisch. Wir wissen ja noch immer nicht, welche Bedeutung das hat, die Hyperalpha-Tryptasemie tatsächlich klinisch hat, also welche Bedeutung das für die Betroffenen hat. Wir gucken das an bei unseren Patienten und Patientinnen und wir sehen tatsächlich bei 10-15% aller Patienten mit einer CSU auch eine HAT. Aber soweit wir das bisher sehen, ist das Therapieansprechen genau gleich, okay, wie bei den Patienten einer CSU, die keine HAT haben. Mhm. Bedeutet also nicht unbedingt, dass diese höhere Alpha-Tryptase, die wir dort sehen, ein Ausdruck ist von einer stärkeren Mastzellaktivierung, sondern möglicherweise eben nur in Anführungszeichen von einer vermehrten Freisetzung von Alpha-Tryptase. Also okay, ich glaube, das müssen wir noch weiter angucken. Es sind auf jeden Fall relativ hohe Zahlen von Betroffenen mit so einer HAT, aber welche Bedeutung das klinisch hat, das wissen wir halt auch noch nicht so ganz.
Okay, super, vielen Dank.
Ich möchte noch mal eine Frage zur Therapiesteuerung aufgreifen, weil wir über das Absetzen und Ausschleichen gesprochen hatten. Und da hat Frau Dr. Reichert noch mal gefragt, ist denn eine Intervallverlängerung der Therapien oder wenn ich Tabletten weglasse, nicht formal eine Off-Label-Therapie? Und wie rechtfertigen wir dann eben eine so nicht geprüfte Dosierung vor der Krankenkasse? Ist das regresssicher? Nimmt die Leitlinie dazu Stellung? Was kannst du dazu sagen?
Okay. Off-Label, ja, klar, es ist nicht die vorgegebene Dosierung. Was gibt es für Probleme damit? Keine. Sicherheitsbedenken haben wir keine zu befürchten. Das heißt, es wäre also nur ein rein rechtliches Phänomen. Und ich habe noch nie, also wir behandeln seit über 20 Jahren Urtikaria-Patienten und wir machen diese Therapie, Intervallverlängerung oder Verkürzung, nee, Verkürzung nicht, Verlängerung und haben noch nie Regresse bekommen. Daten gibt es, die auch in der Leitlinie Einklang gefunden haben zum Omalizumab und hier wird tatsächlich sogar die Intervallverkürzung mit empfohlen. Das ist was wir in Deutschland nicht machen, weil das würden wir dann doch als Off-Label sehen, einfach weil die Kosten sehr viel höher sind. Aber eben auch, dass man Intervallverlängerung mitmachen kann. Sicherheitsdaten gibt es dazu, wie gesagt. Und gerade beim Omalizumab ist das auch absolut sinnvoll. Wir haben einige Patienten, die mit 300 Milligramm alle 6 Wochen klarkommen. Und damit entlastet man die Krankenkassen eben auch ganz erheblich. Für das Remibrutinib gibt es die Daten noch nicht. Aber wie gesagt, diese kurze Halbwertszeit von dem Remibrutinib, die führt auch dazu, dass die Beschwerden sofort wiederkommen. Das heißt, hier bringt eine Intervallverlängerung auch überhaupt nichts. Fürs Dupilumab gibt es die gleichen Diskussionen bei der atopischen Dermatitis. Bei der Urtikaria hatten wir das bisher noch nicht so. Aber auch da sehen wir auf 3 Wochen gehen, auch wenn es nicht in-Label ist, nicht als problematisch an. Eine In-Label-Therapie ist es trotzdem nicht.
Mhm. Super, vielen Dank. Das ist auch, scheint immer mehr ein deutsches Problem zu werden. Unser Gesundheitswesen ist noch nicht genug unter Stress, dass nicht Dose-Spacing, so heißt es jetzt ja auch bei der Psoriasis, nicht gefördert wird eigentlich, gerade in solchen Indikationen und offiziell vom GBA vielleicht mal beschlossen wird, dass wir das auch machen dürfen. Dann gibt es noch eine Frage zur Therapiesequenz von Frau Rösicke-Schlecht. Und zwar, wenn Omalizumab schon mal gegeben wurde und man Dupilumab einsetzen möchte, vielleicht in anderer Indikation wie Prurigo oder atopischem Ekzem, dann ist das ja sicherlich möglich. Vielleicht zielt die Frage ja auch darauf ab, ob es irgendein Risiko gibt in dieser Sequenzbehandlung, erst Oma, dann Dupilumab. Aber ich glaube, das resultiert einfach aus der Subpopulationsanalyse der Studien, oder? Wo man gesehen hat, dass die Omalizumab-Vortherapierten unter Dupilumab etwas schlechter angesprochen haben. Oder warum ist das im Label so entstanden, diese Sequenz?
Ich wünschte, ich könnte das mit Überzeugung sagen, weil kurioserweise hat die Cupid-B-Studie, das waren ausschließlich Patienten, die vorher Omalizumab erhalten haben, die war auch positiv. Vielleicht einen Tick weniger, aber es waren auch weniger Patienten als in den anderen Studien. Das heißt, hätte man die zusammengeschmissen in einer Studie, wäre das überhaupt nicht aufgefallen, dass da ein Unterschied wäre. Also im Prinzip ist das auch effektiv bei diesen Patienten. Aber es war einfach so, dass bei der EMA nur die Studien A und C eingereicht wurden und nicht die Studie B. Und damit hat die, das war praktisch von der Firma schon so geplant, dass es nur für die Omalizumab-Naiven ist. Zu den Gründen kann ich dann Näheres nicht sagen. Es gibt definitiv keine Sicherheitsbedenken. Wie gesagt, es gibt die Cupid-B-Studie, in der die Omalizumab-Naiven, erfahrenen Patienten auch Dupilumab erhalten haben, und das ist überhaupt gar kein Problem. Und es ist auch komplett richtig, wenn für andere Indikationen Dupilumab gegeben wird, dann kann man das Omalizumab auch im Anschluss geben oder andersrum, Entschuldigung, das Omalizumab vorher gegeben wurde, kann man auch das Dupilumab geben. Und das gilt übrigens auch bei der Urtikaria, wenn wir eine Patientin oder einen Patienten hatten, die Omalizumab vorher fürs Asthma bekommen haben, dann dürfte sie auch für die Urtikaria das Dupilumab erhalten. Also es steht so im Label drin, Omalizumab für Urtikaria vorher erhalten.
Okay, gut, vielen Dank. Vielleicht war es auch von Frau Rösicke schlecht nur ein Hinweis, wie man das Label etwas geschickt umgehen kann, wenn andere Indikationen da sind. Genau. Uli, du hast, glaube ich,
auch. Ja, man muss sagen, das ist ja schon ein Spießrutenlaufen mit dem Label für Dupilumab, warum immer man auf solche kruse Gedanken kommt. Ja. Ich habe dir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon die Frage gestellt, weil mir die Frage immer gestellt wird, wenn ich Patienten bekomme mit chronischer Urtikaria und den Antihistaminika. Gibt es Unterschiede bei den H1-Antihistaminika? Welche sind bevorzugt und welche werden jetzt deine ganz persönliche Meinung, vielleicht auch anhand von neueren Daten oder Erkenntnissen, welche sollte man eher nicht geben?
Also ganz klar, so wie es die Leitlinie auch explizit sagt, wir sprechen nur von den Zweitgenerations-Antihistaminika, also den nicht sedierenden. Wobei das nicht sedierend, wissen wir alle, nicht immer hundertprozentig ist. Aber die Erstgenerationen sind halt alle sedierend und das ist der Unterschied. Also nur Zweitgeneration. Da haben wir tatsächlich eine ganze Menge, 7, glaube ich, sind es in Deutschland, aus denen wir wählen können. Und du hast schon so, naja, es ist sehr persönlich. Von der Effektivität her scheinen die doch ziemlich nah beieinander zu liegen. Loratadin ist vielleicht so ein bisschen auf der schwächeren Seite, die Cetirizin-Abkömmlinge vielleicht ein bisschen auf der stärkeren Seite, aber die geben sich nicht viel. Wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, ich gebe tatsächlich nicht gerne Cetirizin aus dem Grund, weil, also ich habe ordentlichen Heuschnupfen, ich lebe 3 Monate im Jahr von Antihistaminika und das Cetirizin macht mich selber total müde. Und wenn man das selber erfahren hat, dann gibt man es halt eher nicht an die Patienten mit aus, auch wenn diese Müdigkeitsrate eben ungefähr bei 10% liegt, also 1 von 10, die das bekommen. Mein derzeitiger Favorite, den ich ein bisschen häufiger rezeptiere als die anderen, ist das Bilastin. Das ist so ein neueres Antihistaminikum, aber auch hier gibt es noch keine wirklichen direkten Vergleiche. Das ist auch mehr eine persönliche Erfahrung.
Ist das auch OTC oder ist das rezeptierbar?
Das ist auch OTC, aber es ist auch rezeptierbar, wie jedes Antihistaminikum bei der chronischen spontanen Urtikaria. Das kann und sollte auf rotes Rezept gehen. Bei Patienten mit der chronischen spontanen Urtikaria. Das ist eine Ausnahmeregelung nach der Arzneimittelrichtlinie. Und diese Patienten, genauso wie schwerer chronischer Juckreiz, dort dürfen und sollten wir im Interesse der Patienten auch auf ein rotes Rezept schreiben. Diagnose. Aber sonst ist das Bilastin auch OTC.
Muss die Diagnose dann aufs Rezept oder ist das
Nein.
völlig klar?
Also das haben wir, früher haben wir das gemacht, da haben wir gedacht, gut, das ist jetzt nicht so datenschutzkonform, wenn die Rezepte so rumzeigen und haben dann mal näher nachgefragt und es muss nicht aufs Rezept mit drauf. Wir haben dann meistens, also was ich mache, jetzt auch im E-Rezept als Kommentar, einfach damit der Apotheker das weiß und nicht den Patienten dann sagt, das geht aber nicht mit dem Rezept, schreibe ich in den Kommentar rein, Ausnahme nach AMR.
Ah, okay, super. Vielleicht nochmal als Hinweis für alle die das verordnen, weil ich weiß auch, dass KollegInnen sagen, nein, das kann ich nicht verordnen, weil das OTC ist, auch bei der chronisch-spontanen Urtikaria nicht. Ausnahmeregelung nach Arzneimittelrecht, wunderbar, vielen Dank. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis.
Absolut. Meine Frage vielleicht von mir hinterher, lohnt sich ein Switch des Antihistaminikums? Wenn eins nicht funktioniert, sollte man dann nochmal ein anderes ausprobieren?
Die offizielle Antwort ist ganz klar nein. Antihistaminika sind nicht so unterschiedlich. Das sind minimale Wirkunterschiede. Die etwas differenziertere Antwort ist, kommt drauf an. Also ich würde durchaus oder ich würde definitiv ein Antihistaminikum wechseln, wenn zum Beispiel Müdigkeit oder solche cholinergische Nebenwirkungen wie trockener Mund auftritt, was wie gesagt beim Cetirizin manchmal sein kann. Dann würde ich auf jeden Fall auf ein anderes wechseln und das einmal ausprobieren. Und dadurch, dass wir sehr, sehr schnell wissen, wie die Wirksamkeit ist und wie gesagt auch einige OTC sind, man kann ja schon allein aus psychologischen Gründen vielleicht einmal das Antihistaminikum wechseln. Damit verliert man auch bloß ein paar Tage. Aber definitiv nicht noch auf ein drittes gehen. Das braucht man dann echt nicht mehr machen. Der wesentliche Schritt ist dann die Höherdosierung, auch wenn es hier wieder keine zugelassene Dosierung ist.
Und dann vielleicht noch eine Frage aus dem Chat dazu. Ein Corticosteroid, ein systemisches, kurzzeitig dazu zu geben, hat das noch einen Stellenwert in der Behandlung?
Nur als Notfall. Also das heißt, wenn ich eine Patientin oder eine Patientin habe, die zum Beispiel massive Lippenschwelle oder Zungenschwellung hat, das ist insbesondere was, wo die Patienten auch große Angst bekommen, dann setzen wir tatsächlich das Cortison kurzfristig ein. Ansonsten machen wir das nicht. Der Grund ist, es hilft ja. Also wenn wir 60 Milligramm, 80 Milligramm, 100 Milligramm, je nach Körpergewicht, also wir müssen eigentlich immer mit 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht therapieren, um wirklich gute Effektivität zu haben. Aber dann hilft es natürlich auch. Und die Patienten sind oftmals sehr, sehr glücklich, dass sie beschwerdefrei sind und wollen diese 80 Milligramm Prednisolon eben immer weiter haben. Und wenn sie das nicht mehr von ihrem Hautarzt bekommen, dann gehen sie eben zum nächsten oder gehen in die Rettungsstelle, gehen wieder zum Allgemeinmediziner und sagen, ja, das Cortison hat mir geholfen, schreiben Sie mir das auf. So ziehen wir uns Patienten heran, die über 1, 2, 4, 6 Monate mit nahezu 100 Milligramm Prednisolon am Tag rumlaufen. Und deswegen ist ganz klar, das Prednisolon sollte wirklich als Notfall eingesetzt werden.
Sehr gut. Und vielleicht, weil eine Frage noch zu den Antihistaminika kam. Du sagtest ja, der Switch macht medizinisch keinen Sinn. Also es müssen auch nicht alle Antihistaminika gegeben worden sein, sondern eins in der Vierfachdosierung von 4 Wochen. Und dann kann man weiter eskalieren auf die Stufe 2.
Genau.
Genau. Dann eine Frage zur Urticaria factitia von Regine Gläser nochmal. Oh ja. Gibt es da eine Präferenz zur Behandlung?
Also, bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar für die Frage, weil diese chronisch induzierbaren Urticaria-Erkrankungen, die sind total, die fallen so hinten runter. Wir haben keine zugelassene Therapie jenseits der Antihistaminika und wir haben viele Patienten, die wirklich sehr, sehr schwer belastet sind, auch durch eine Urticaria factitia oder symptomatischer Dermographismus, wie wir es jetzt nennen. Ja, und da haben wir tatsächlich ein Problem. Also häufig reichen die Antihistaminika eben auch nicht. Dort gehen wir genauso vor, das heißt auch eine Höherdosierung. Und ab dann befinden wir uns im Off-Label-Bereich. Es gibt einige Patienten, die auf Omalizumab ansprechen. Wir schreiben grundsätzlich dafür Kostenübernahmeanträge. Unsere Quote ist inzwischen bei maximal 20%, dass wir die bekommen oder dass der Patient die bekommt. Es ist Hoffnung am Horizont, weil das Remibrutinib hat die Zulassung beantragt und für symptomatischen Dermographismus und im Nachgang auch für Kälteurtikaria und cholinergische Urtikaria. Und wir gehen davon aus, dass wir das mit ein bisschen Glück Ende dieses Jahres, spätestens nächstes Jahr, als verschreibbare Therapie dann auch da haben. Und ansonsten bis dahin gibt es kaum Optionen.
Na, das wäre ja ein super Zugewinn.
Ja, absolut. Ja.
Wo wir wieder beim Remibrutinib sind, fragt Thomas Janssen nochmal, warum kommt es denn zu dem Petechien eigentlich, wenn man anfängt damit zu behandeln? Gibt es da eine Erklärung für?
Ja, es gibt eine Erklärung. Ich finde sie noch nicht völlig zufriedenstellend. Also BTK ist auch in Plättchen. Und es wird vermutet, dass es hier, also das hat keine wesentliche Rolle für die Thrombozytenfunktion, aber es scheint, die so ein bisschen zu stabilisieren. Bedeutet, wenn das BTK inhibiert wird und den Mechanismus dahinter verstehe ich oder kenne ich nicht, wurde es mir nur erklärt, dass das eine der Hypothesen ist. Wenn der blockiert wird, dann werden die Blutplättchen eben so ein bisschen hypersensitiver. Das sehen wir auch. Diese Petechien treten meistens auf so in Striemen. Also wenn gekratzt wird oder wenn man sich irgendwo gerieben hat, dann ist das in diesem Bereich. Also nicht so komplett spontan auftreten, sondern auf so einen Reiz hin. Wahrscheinlich mechanischer Reiz. Also es scheint vermittelt zu sein über diese Tyrosinkinase, aber Näheres weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob andere wirklich viel mehr dazu wissen.
Es steht ja in der Fachinformation ein Hinweis, dass man dann vorsichtig sein soll mit Antikoagulantien. Wie ist es da, wenn man jetzt Thrombozytenaggregationshemmer zum Beispiel kombiniert mit Remibrutinib oder aber auch Macuma oder Doax? Wie ist da das Vorgehen? Ist das kontraindiziert oder muss ich da besonders vorsichtig sein?
Also es gibt keinerlei Einschränkungen bei Patienten, die zum Beispiel ASS nehmen oder Clopidogrel. Die Patienten waren auch in der Phase 3-Studie zugelassen. Das heißt, hier hat man auch Informationen darüber. Das ist anders bei zum Beispiel Marcomar. Diese Patienten wurden nicht in der Studie zugelassen. Deswegen haben wir auch keine Daten dazu. Und deswegen, auch wenn es nicht explizit in der im Zulassungstext als Kontraindikation angegeben wird, sondern mit Vorsicht zu behandeln oder sowas ähnliches. Ich würde es nicht Patienten geben, die zum Beispiel Marcomar erhalten, einfach weil wir keine Erfahrung haben, weil das auch in den Studien nicht zugelassen war. Aber sowas wie Clopidogrel, so Aggregationshemmer, ASS 100, das ist kein Problem.
Und Thomas Janssen legt da nochmal nach. Vielen Dank für die Frage. Kann es auch zu Hämorrhagien im ZNS kommen? Ist da irgendwas bekannt oder waren das reine, du sagtest, glaube ich, es waren nur milde Petechien an der Haut, die aufgetreten sind?
So ist es. Also es gibt keinerlei, überhaupt keine Hinweise darauf, dass, ich meine, es wurde nicht jeder einem MRT untersucht, unterzogen oder ähnliches, aber es gibt überhaupt gar keine Hinweise darauf. Und das ist auch nicht anzunehmen. Auch übrigens bei den anderen BTK-Inhibitoren, die schon länger auf dem Markt sind, ist das nicht der Fall, auch wenn man dort auch Petechien gesehen hat.
Mhm. Du siehst, die chronisch spontane Urtikaria beschäftigt uns alle sehr häufig in der Routine. Es gibt noch eine Frage zur Antihistaminikatherapie, zum Schema. Bei Vierfachdosierung, wie dosierst du das? 2 morgens, 2 abends? Oder wenn du runterdosierst, dann 1 morgens, 2 abends? Oder 4-mal über den Tag verteilt? Wie ist da deine Empfehlung?
Genau, das ist eine persönliche Empfehlung, weil von der Pharmakokinetik her ist es tatsächlich egal. Die haben eine Halbwertszeit von alle mehr oder weniger gleich, so 20 Stunden. Wir könnten die über den Tag verteilt nehmen oder wie auch immer. Ich mache es immer 2-0-2. Das ist eher so aus psychologischen Gründen. 4 Tabletten auf einmal zu nehmen, da denkt man so, meine Güte, ich bin ja ein schrecklicher Pillenschlucker. über den Tag verteilt, da muss man immer an die Tabletten denken und morgens und abends, das ist noch irgendwo einfach. Das heißt, das empfehle ich 202, wenn ich reduziere. Das habe ich mir auch mal von Pharmakologen erklären lassen. Er sagt, eigentlich ist es sinnvoll, immer zu halbieren bzw. zu verdoppeln. Also diese drei Tabletten wären aus pharmakologischer Sicht nicht so sinnvoll. Das heißt, von 2 auf 4 bzw. von 4 auf 2 gehen. Individuell mag es natürlich wieder Unterschiede sein. Manchmal gibt es den einen, der mit 3 Tabletten genau die richtige Dosis hat und dann ist es auch okay.
Und wenn man nur noch eine geben muss, dann lieber abends. Eine Frage war auch, ist die Urtikaria abends oder nachts stärker ausgeprägt im Tagesverlauf, oder?
Also es ist völlig egal, wann man die Tablette nimmt. Das ist so, wie es der Patient, wie es die Patienten sich sinnvoller einrichten können. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es so fast eine Dreiteilung gibt in der Urtikaria. Die Patienten, die das morgens oder am Vormittag bekommen, die es eher so gegen Abend bekommen und dann welche, wo es den ganzen Tag über querbeet auftreten kann. Und da macht es natürlich dann durchaus auch sinnvoll, das so ein bisschen anzupassen. Für die, die das am frühen Morgen bekommen, würde ich immer sagen, nehmen Sie es abends. Und die es erst am Nachmittag bekommen, die sollten eher dem Morgen die Tablette nehmen.
Super. So, Frau Quitscher hat schon mal verschrieben, das Remibrutinib, und hat dann gleich ein Warnschreiben aus ihrer Apotheke bekommen, dass Rapsido nicht zusammen mit Itulazax verordnet werden darf. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht, was Itulazax ist. Ich hoffe jetzt darauf,
dass das weiß ich jetzt auch nicht. Es ist ein, Rapsido ist ein CYP3A4 oder, ja, glaube ich, also Zytochrom, nicht Induktor, sondern Substrat. Und ist deswegen mit starken Induktoren, wie zum Beispiel, ich glaube, das Itraconazol ist immer so ein Klassiker, ja, und noch so ein paar andere, da sind Wechselwirkungen. Also die gibt es vereinzelt, aber das sind wirklich ein paar seltene. Die Medikamente, die ich so standardmäßig bei meinen Patienten und Patientinnen habe, da habe ich schon mal geguckt, die sind das alle nicht. Also Statine und ACE-Hämmer und also was. Aber es gibt tatsächlich die starken CYP3A4 oder wie auch immer Enzyminduktoren oder Hämmer, wo es eine Interaktion geben kann. Okay.
Dann würde das wahrscheinlich auch die Frage von Frau Rösicke schlecht oder beantworten, ob Antiepileptika ein Problem sind. Da müsste man eben darauf dann achten, sozusagen. So, jetzt werden wir aufgeklärt. Itulazax ist eine Birkenpollen-Slit-Therapie. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, oder ist ja auch eine gute Frage, wie sieht es denn aus mit Hyposensibilisierung und BTK-Inhibitoren?
Ja. Also zum einen würde mich das sehr, sehr überraschen. Das spezifische Immuntherapie, das hat mit den Enzyminduktionen überhaupt nichts zu tun. Also das würde ich nochmal selber überprüfen, ob das wirklich so stimmt. Das würde ich fast in Frage stellen. Es ist überhaupt kein Problem. Wir können eine spezifische Immuntherapie machen. Das wissen wir auch unter Omalizumab. Da haben wir sogar sehr gute Erfahrungen bei den Patienten mit Biene-Wespe-Allergie. Unsere Mastozytose-Patienten, die zu Anaphylaxien neigen, da macht man das gerne unter Oma-Therapie, das heißt also, wenn die Mastzelle inhibiert ist über den IgE-Rezeptor, hat das keinen Einfluss auf die Immunreaktion. Bei dem BTK scheint das auch nicht der Fall zu sein. Klar, BTK ist in den B-Zellen, aber wir wollen ja vor allem auch eine regulatorische T-Zell-Antwort hier haben und hier spielt BTK sicherlich keine Rolle. Also es gibt keinen Anhalt, dass das ein Problem ist, das sollte man gleichzeitig machen können mit einer spezifischen Immuntherapie.
Super, und damit haben wir fast alle Fragen geklärt. Eine kommt noch zum Ketotifen. Spielt das noch eine Rolle oder nicht?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das macht total müde. Ist ein alter H1-Blocker auch. Machen wir gar nicht.
Sehr gut. Ich glaube, das war die längste Frage-Antwort-Runde, die wir je hatten bei Dermat Home. Das zeigt, wie wichtig das Thema
absolut,
ist.
Absolut.
Ganz toll. Vielen Dank. Auch für alle nochmal zum Nachhören. Wer nicht alles mitgeschnitten hat, dann bei unserem Podcast. Und damit ganz, ganz herzlichen Dank nach Berlin schon mal an dich, Martin, für diesen super Vortrag und diese super klaren Aussagen in der Frage-Antwort-Runde hier zu diesem Thema heute.
Ja, ich danke.
Ich mache den Abspann. Wunderbar. Wir haben die nächste Sendung am 5. August. Das sind tatsächlich mal 5 Wochen jetzt, auf die Sie, in denen Sie warten müssen, bis Sie wieder bei Derma at Home zuschalten können. Und Sascha Gerdes wird sein Update Psoriasis 2026 bringen. Kleinen Vorgeschmack haben Sie heute bei den Derma News schon gehört. Die kindliche Psoriasis und die vielen Zulassungen und die Wichtigkeit. Und Professor Metz hat es auch nochmal betont gerade, das Jucken ist auch ein Problem der Psoriasis und insbesondere auch ein Problem der kindlichen Psoriasis auf keinen Fall unterschätzen, sodass also die frühe effektive Therapie der tatsächlich die Richtschnur ist. Ja, uns bleibt nichts mehr weiter, als Ihnen noch einen schönen Sommer zu wünschen. Sie sehen, wir sind hier auch schon wieder sommerlich, weil auch in diesem Studio ist es noch sehr warm. Nicht mehr ganz so warm wie in den letzten Tagen, aber noch sehr warm. Wir wünschen Ihnen, dass es nicht zu heiß wird, dass Sie den Sommer so genießen können, auch draußen, wie wir das üblicherweise gewohnt waren. Und freue mich, wenn Sie zahlreich dann am 5. August trotz Ferienzeit wieder dabei sind oder dann später den Podcast hören. Und ja, damit wünschen wir Ihnen aus Kiel unser übliches und tschüss.
Und tschüss.